ते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इन्द्रियाणि पराणि आहुर इन्द्रियाणि पराणि आहुर इन्द्रियेभ्यः परं मनः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः यो बुद्धेः परतस्तु सः इन्द्रियाणि पराणि आहुर् इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः इन्द्रियाणि पराणि आहुर् इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः इन्द्रियाणि पराणि आहुर् इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः
Die Übersetzung Wort zu Wort. Indriyani, Sinne. Parani, Hörher. Ahu, man sagt. Indriyebhyaha, mehr als die Sinne. Sondern das zwei Band drücken oder noch nicht? Ich mach.
Ja.
Param höher, manaha, der Geist, manasaha, mehr als der Geist, tu auch, para höher, buddhihi, Intelligenz oder Vernunft, yaha, derjenige, der, buddhehe, mehr als die Intelligenz, parataha, noch höher, tu aber, saha, sie, die Seele. Die aktiven Sinne sind der leblosen Materie übergeordnet. Der Geist steht über den Sinne, die Intelligenz oder Vernunft steht über dem Geist und sie, die Seele, steht sogar noch über der Vernunft oder Intelligenz. Möchte jemand das Übersetzung nochmal lesen?
Die aktiven Sinne sind der leblosen Materie übergeordnet. Der Geist steht über den Sinnen, die Intelligenz bzw. Vernunft steht über dem Geist und sie, die Seele, steht sogar noch über der Intelligenz bzw. Vernunft.
Okay. Erläuterung. Die verschiedenen Sinne sind Betätigungsfelder für die Lust. Die Lust sammelt sich im Körper, aber durch die Sinne ist ihr ein Ventil geschaffen. Daher stehen die Sinne über dem Körper als Ganzem. Wenn jedoch ein höheres Bewusstsein, das heißt Gottesbewusstsein, vorhanden ist, werden die Sinne nicht mehr als Ventile gebraucht. Im Gottesbewusstsein stellt die Seele eine direkte Verbindung mit der höchsten persönlich Gottes her. Deshalb gefällt die Hierarchie der Körperfunktionen, wie sie hier beschrieben wird, letztlich in den höchsten Seelen. Mit körperlicher Tätigkeit sind die Funktionen der Sinne gemeint. Und die Funktionen der Sinne einzustellen bedeutet, alle körperlichen Tätigkeiten zu beenden. Aber weil der Geist aktiv ist, wird er auch dann tätig sein, wenn der Körper ruht, wie dies während des Träumens der Fall ist. Über dem Geist jedoch steht die Entschlossenheit der Intelligenz bzw. Vernunft und über der Intelligenz befindet sich die Seele. Wenn daher die Seele direkt mit dem Höchsten beschäftigt ist, wird alles, was ihr untergeordnet ist, nämlich die Vernunft, der Geist und die Sinne, automatisch dementsprechend beschäftigt sein. In der Katha Upanishad gibt es einen ähnlichen Abschnitt, wo es heißt, dass die Objekte der Sinnenbefriedigung den Sinnen übergeordnet sind und dass der Geist den Sinnenobjekten unübergeordnet ist. Wenn der Geist daher ständig direkt im Dienst im Gottes steht, beschäftigt ist, gibt es für die Sinne keine Möglichkeit, in andere Weise aktiv zu werden. Diese Funktionsweise des Geistes würde bereits erklärt. Param drishtva nivartate. Wenn der Geist im transzendentalen Dienst den Herrn beschäftigt ist, hat er keine Möglichkeit, niedrigen Neigungen nachzugehen. In der Katha Upanishad wird die Seele als Mahan, die Große, bezeichnet. Denn sie steht über allem, über den Sinnesobjekten, den Sinnen, dem Geist und der Vernunft. Die Lösung des ganzen Problems besteht also darin, direkt die wesensgemäße Stellung der Seele zu verstehen. So, es geht weiter, aber wir haben genügend Informationen, um eine ganz interessante Diskussion zu führen. Glaube ich.
Ich habe noch eine Frage. War das aus diesem anderen Katha Upanishad oder wie die heißt?
Ja.
Habe ich das richtig verstanden? Da stand, die Sinnesobjekte sind den Sinnen übergeordnet?
Genau. Ich lese das noch vor. Katha Upanishad gibt es einen ähnlichen Abschnitt, wo es heißt, dass die Objekte der Sinnenbefriedigung den Sinnen übergeordnet sind und dass der Geist den Sinnenobjekten übergeordnet ist.
Ist das nicht ein Widerspruch zu dem, was hier steht, dass die Sinne der leblosen Materie übergeordnet sind?
Ja. Aber hier ist das Stichwort ist Sinnenbefriedigung. Also, wenn der, wenn der Sinn denkt, dass wenn diesen Objekt, obwohl diesen leblosen Objekt und in Wirklichkeit untergeordnet sind, der Sinnen untergeordnet sind, aber weil die verspricht etwas, was den Sinnen einfach aus den Stellung des Übergeordneten runterzieht und macht die Sinne so eine Art Sklaven oder Diener, um es zu bekommen. So in diese, durch diese, Austausch wird die Sinne in dem Fall, wo die Sinne nach Sinnenbefriedigung suchen, in den Objekt, wird untergeordnet, Sinnen die Objekten untergeordnet. Weil dann ist die Sinnen nicht mehr in der Lage, sich selbst etwas zu entscheiden, sondern entscheidet nach den Objekten. Also wenn man dann, es ist eine Art, den freien Wille sozusagen zu entscheiden, zum Opfer stellen, um den, sich befriedigt zu werden.
Ja. Eigentlich jetzt hier in der Auflistung, was heißt eigentlich übergeordnet? Heißt das, das ist kräftiger oder das kann das andere lenken oder was heißt das?
Hier übergeordnet bedeutet, dass man kann selbstständig ohne das Einfluss dieses eine Entscheidung treffen. Die Objekte kann sich selbst nicht bestimmen, Objekte meine ich, kann nicht selbst bestimmen, ob sie von den Sinnen wahrgenommen solle oder nicht. Oder ausgebeutet sollen oder nicht. Da haben sie überhaupt keine Macht, beziehungsweise Freiwille oder Entscheidung, dagegen zu wehren oder hinzugeben. Also in dem Sinn ist das übergeordnet. Und deswegen sind die Sinnen, die Objekte auch untergeordnet, weil willkürlich kann die Sinnen machen, was sie wollen mit den Sinnenobjekten.
So, und der Geist steht über den Sinnen, weil der Geist die Sinne beeinflussen kann.
Steuern
kann. Genau. Die Intelligenz kann wieder den Geist steuern.
Richtig.
Und die Seele die Intelligenz.
Richtig.
Geht es auch andersrum? Ja, oder?
Wie meinst du andersrum?
Also, dass die Sinne den Geist steuern, der Geist die Intelligenz.
Die Sinne den Geist steuern. Also, in Wirklichkeit ist das hier. Das ist in Wirklichkeit, diese Hierarchie ist so in Wirklichkeit. Aber, wenn die Seele in den Körper gefangen ist, durch karmische Reaktionen zu erleben und dann in Unwissenheit gefangen ist, dann ist das genau das Vorgang oder Hierarchie umgedreht fast.
Dann hat die Materie Macht über die Sinne und
genau.
Die Sinne Macht über den Geist.
Genau, weil in Unwissenheit haben wir nicht den Erkenntnis, dass wir sind spirituelle Funken bzw. Seele. Und natürlich, spirituelle Energie ist viel, viel stärker als die materielle Energie bzw. die materielle Objekte, leblose nicht Bewusstsein besitzende Objekte. So, insofern ist das, ja.
Was ist denn der genaue Unterschied zwischen Geist und Intelligenz? Oder und gibt es vielleicht noch unterschiedliche Formen der Intelligenz?
Also, das ist natürlich, diese Hierarchie zu verstehen, es ist vielleicht doch interessant, die verschiedenen Begriffe etwas zu erläutern, dass man das versteht. Die Seele lässt sich erkennbar, wahrnehmbar durch Bewusstsein. Das Bewusstsein nimmt wahr nicht nur, dass ich existiere, also die Seele existiert. Ja. Wie erfahre ich, dass ich existiere? Das ist Bewusstsein. Und das ist diese Erweiterung der Seele, beziehungsweise der Energie, die die Seele ausstrahlt. Ohne diese Ausstrahlung, das Dasein der Seele kann nicht wahrgenommen werden. So, das Bewusstsein, wenn in den Körper gefangen ist, es ist im Körper gefangen, dann hat dreierlei Funktionen, das Bewusstsein. Erste ist die Ego. Die Ego, ich fange von oben an. Ego bedeutet den Funktionen des Bewusstseins, die meine Dasein wahrnimmt. Aber weil es alles verzerrt ist, diese Wahrnehmung von meinem Dasein, weil ich denke, ich der Körper bin, deswegen heißt das falsches Ego. Untergeordnet zu dem falschen Ego ist in Vernunft oder was hier als Intelligenz übersetzt worden ist. Vernunft ist der Funktion des Bewusstseins, wo eine Verbindung schafft zwischen der Ego und Geist. Eine Verbindung. Der Geist hat keinen direkten Zugang zu dem falschen Ego. Wogegen der Vernunft hat Zugang zu beides. So wie dem falschen Ego, aber auch den Geist. Und was ist denn Geist? Geist ist der Funktion des Bewusstseins, die die Sinnen steuern. Und auch die gesamte Körper mit Energie verbreitet. Ja, sich in der Form von Lebensenergie in den Körper sich verbreitet. Das ist alles die Funktion des Geistes. Daher Geist beschäftigt sich vollständig mit Materie. Intelligenz oder Vernunft hat die Möglichkeit, sich unabhängig von dem Geist zu funktionieren. Und das Ego ist in dem Fall, weil es falsch ist, ist völlig überzeugt, dass er der Körper ist. Und daher sucht alle Mittel, den Körper zufriedenzustellen. Die Bedürfnisse, den Körper nachzugehen. Und das Ego ist daher in dem Sinn der Herr, der alles Befehle gibt. Ich brauche das, ich will das und so weiter. Und dann kommt die Befehle runter zu Intelligenz, der versucht dann am besten Weg das zu ermöglichen, und der Geist von diesem Befehl macht oder steuert die Sinnen entsprechend, um dem falschen Ego zufriedenzustellen. So läuft das etwa, ganz kurz gefasst. So, daher diese Hierarchie in unsere reine spirituelle Bewusstsein ist so. Die Seele, der Seele da steht, ganz oben, dann kommt die Seele und der Ego ist gleich. Da muss man ja verstehen. Aber es, hier wird falschen Ego erwähnt, weil das ist verzerrt. Und dann unter den Seele ist Vernunft. Und unter den Vernunft steht die, der Geist. Und unter der Geist steht, wie gesagt, die Körperfunktion sowie auch die Sinne.
Dann geht es nicht doch ein bisschen so von beiden Seiten, also auch über die Sinne zum Beispiel, gehen ja Leute zum Meditieren in die Natur und können da besser meditieren. Also funktioniert es ja auch so ein bisschen über die Sinne, oder nicht?
Welche funktioniert über die Sinne?
Ja, dass es nicht nur von oben nach unten geht, sondern auch so ein bisschen, ja, sich vielleicht so ein bisschen trifft, dass also die Sinne mitspielen, in gewisser Weise mitspielen können.
Ja. Ja, aber nur unter dem Befehl, wenn Sie dem Befehl des Vernunft folgen, also ich möchte jetzt meditieren, nur dann. Aber selbstständig kann die Sinne doch gar nicht entscheiden. Also das Befehl, die ganzen Hierarchie ist aufrechterhalten.
Auch. Und gibt es nicht manchmal so Schockerlebnisse, dass
bitte?
So Schockerlebnisse, also jemand verliert einen Partner,
ja,
und hat gleichzeitig irgendwie so eine Erkenntnis und verändert danach sein Leben oder so?
Ja, aber gut, das ist immer diese, was du sagst, Schock oder Nicht-Schock auch. Diese Erkenntnis muss nicht unbedingt durch Schock entstehen. Also das kann auch durch lauter Freude auch entstehen.
Also er hat sich quasi schon irgendwie drauf vorbereitet oder so.
Ja.
Das dann in dem Moment vielleicht so zu erleben.
Gut, aber worauf willst du einfach hin? Also was möchtest du ein...
Dass es nicht nur von oben nach unten geht, sondern so ein bisschen auch über die Sinne vielleicht.
Ja, also es, wie gesagt, diese Hierarchie ist nur uns eine Idee zu geben, wie das Ganze funktioniert. Ich meine, der Lebewesen bzw. der spirituelle Funken, die der Seele, wenn eine Inkarnation akzeptiert nimmt, also diese Körper, nur dann ist diese Beschreibung aktuell. Wenn aber die Illusion und Unwissenheit weg ist, dann hat eine ganz andere Form des Funktion. Das funktioniert nicht, wie wir das sagen, immer wieder von oben nach unten und unten nach oben. Das ist dann alles in Tandem. Ja, weil das ist reine Bewusstsein, tut alles in Tandem. Das ist keine dann Hierarchie. Der Geist ist auch dann nicht mehr den Geist, wie wir jetzt hier beschreiben, als derjenige, der die Sinne steuert, um sich zu befriedigen, weil der Befehl kommt von dem falschen Ego. Wenn der Befehl jetzt von dem spirituellen Wesen, der Seele kommt, dann ist die Verbindung ganz anderes, weil dann tut man alles für die Seele und nicht den falschen Ego.
Eigentlich die Situation beschrieben ist, in der man schon den spirituellen Weg eigentlich geht. Also, weil im Moment ist es doch so, jetzt so in der, also nicht erleuchteten Form ist ja eigentlich eher, dass die leblose Materie meine Sinne beherrscht und die Intelligenz dem Geist unterliegt. und von der Seele nicht die Spur ist. Also eigentlich, wenn man jetzt den Weg nicht geht. Und dass das so eigentlich
das
ideal wäre.
Ja, aber das ist genau das richtige Unterweisung, um die Menschen an den spirituellen Weg zu ermutigen. Auch wenn nicht auf dem spirituellen Weg steht, das ist, was uns ermutigen kann, dieses Wissen.
Ja, das wollte ich jetzt nur noch mal, weil ich jetzt gerade selber so ein bisschen durcheinander kam. Also was ist der optimale oder der richtige Weg und was ist die Realität, in der wir jetzt noch so leben? Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge. Also die Realität, also die wir uns einbilden, in der wir halt jetzt uns so befinden, in der ganzen Bedeckung, ist es eher so, dass dann dieser Vers eigentlich nicht stimmt, sagen wir es mal so. Sondern eigentlich wirklich gerade andersrum gelebt wird. Ja, so möchte ich das vielleicht sagen.
Nicht ganz.
Nur, um das nochmal zu sagen.
Nicht ganz.
Nicht ganz.
Nein, auch wenn zum Beispiel, sagen wir, ein vollständiger Materialist, der nicht an die Seele glaubt. Ja. Auch für diese Person, die Vernunft funktioniert als der Befehlsgeber. Trotzdem. Ja. Weil Vernunft ist die Funktion, die das gesamte Wissen speichert. Der Geist hat keinen Speicherplatz.
Aber doch nur, wenn ich das auch zulasse. Also ich stelle mir jetzt gerade mal so ein Beispiel vor. Also wir leben ja in einer Konsumwelt und man ist ja ständig irgendwie damit beschäftigt, irgendwie sich damit, ja, sich dagegen zu wehren oder dem Ganzen nachzugeben, dass ich wieder was Neues will, etwas kaufe und so weiter. Wo bleibt da die Vernunft? Also lasse ich zwar die Vernunft, die meldet sich, aber hat doch wenig Chancen, wenn ich dem Ganzen, sagen wir mal so, unbewusst ausgeliefert bin, also ohne das zu hinterfragen, wenn ich mich jetzt richtig
Gut,
ausdrücke.
Also natürlich, dass alle diese Funktionen muss man erneut erläutern, je nachdem, in welche Erscheinungsweise unser Geist und in welche Einflüsse Erscheinungsweise es steht. Wenn ein Mensch in, sagen wir, in Unwissenheit ist, das ist Tamas, so eine Person wird auch seine Vernunft benutzen, um tamasig Handlung auszuführen. Immerhin braucht er die speicherte Information, dass wenn er was trinken will, welche Flasche soll er trinken? Was immer das ist.
Ja, das heißt, alles steht dann eigentlich unter dem Einfluss der Erscheinungsweise, in der ich mich so meistens aufhalte. Also
genau.
Eben auch die Vernunft ist dann nicht höher im Grunde oder gehört keine andere Erscheinungsweise an als der Rest.
Genau, ja. Es hängt, wie gesagt, es ist immer, das müssen wir als selbstverständlich halten, dass alle Diskussionen über Menschen bzw. deren Handlungen, den Gedanken, den Wünschen, den Gefühlen sind immer die Erscheinungsweise untergeordnet oder sind in der Macht des Erscheinungsweise.
Da muss ich jetzt gerade nochmal, also Vernunft ist jetzt in der Form nicht mit Intelligenz gleichzusetzen.
Wieso?
Ja, weil ich Intelligenz so definiert habe, also jetzt sagen wir mal so meine Sache, Intelligenz bedeutet schon Wissen. Also die Intelligenz bedeutet schon gleichgesetzt mit dem wirklichen Wissen. Also so habe ich das immer verstanden. Also
okay, und was bedeutet dieses Wissen zu benutzen? Weil die Intelligenz das nicht machen. Das macht Vernunft. Auszuwählen. Ist doch gleich.
Das habe ich nicht verstanden.
Du sagst, es ist wichtig, dass wenn man sagt Intelligenz, dann das ist auch Wissen.
Ja, so habe ich, so hab ich das verstanden. Dass
genau. Aber mit dem Wissen, wenn man etwas tun möchte, den Wissen im Tag umsetzen möchte oder den Wissen, den begleiten möchten, was, welche Handlungen auszuführen, welche nicht, alle diese Entscheidungen, das macht den Vernunft nicht das Intelligenz. Und daher Intelligenz und Vernunft ist fast synonym.
Das war diese englische Übersetzung von Intelligence.
Weil was ist Vernunft von nach deiner Verständnis? Lass uns das hören.
Naja, also Vernunft, wenn ich jetzt im Tamas bin zum Beispiel, also je nachdem, das hängt jetzt von der Erscheinungsweise ab, dann stelle ich fest, es ist vernünftig, ich trinke ein Bier, weil ich jetzt gerade Lust auf ein Bier habe. Das stelle ich nicht in Frage, das finde ich normal. Und Wissen heißt eigentlich, also so habe ich es immer verstanden, wenn ich schon quasi erkannt habe, dass es drei Erscheinungsweisen gibt und dass ich jetzt diese Entscheidung treffe, weil ich noch im Tamas bin.
Nein, das ist nicht wahr.
Weil
man kann auch tamasige Intelligenz haben. Intelligenz kann auch von Tamas beeinflusst werden. Und nicht kann, ist auch. Eine Person, die in Tamas ist, ist von einer tamasischen Intelligenz beeinflusst. Und er tut alles danach.
Aber das meintest du doch auch mit dem Bier, ne?
Genau.
Dass man sich eben auf der tamasischen Ebene entscheidet man sich für das Bier, weil da Vitamin B drin ist, oder ich entscheide mich für einen riesigen Schnitzel und Salat und Pommes frites, weil da alle lauter gesunde Sachen sind, und esse ganz viel, weil das die tamasische Vernunft ist, sage ich mal. Kann man das so sagen?
Aber Tamas ist ja Intelligenz auch.
Ja.
Ich habe alle diese Informationen. Das ist auch Intelligenz. Ich werde von Intelligenz auch souffliert, dass du da was zu machen. Daher eigentlich Intelligenz, also einer Unterschied kann man machen, ist Intellekt und Vernunft. Da kann ich etwas sehen, aber Intelligenz und Vernunft ist mehr oder weniger gleich, würde ich sagen. Es ist nur eine Übersetzungsform, aber es ist für solche, um eine Verwirrung zu vermeiden, es ist besser, an den Definitionen zu halten als den Wort selbst und den Funktionen. Dann haben wir etwas mehr Klarheit. Sonst dann kommen wir durcheinander, weil, wie gesagt, durch den vielen Lesen und so weiter hatten mehrere Personen verschiedene Meinungen. Und durch unsere, dann, wenn wir das als verwirklichen wollen, was wir gelesen haben, dann haben wir auch bestimmte Begriffe für bestimmte Sachen. Und deswegen gibt es wirklich manchmal überhaupt keine Bühne oder Basis, wo wir uns einigen können, was eine genaue Definition für einen bestimmten Begriff ist. Deswegen ist es besser, einen anderen Weg zu gehen. Was eigentlich tut denn Vernunft? Oder handelt denn Vernunft oder Intelligenz?
Aber eigentlich nochmal, wenn man von der tamasischen Intelligenz spricht, dann zum Beispiel, wie komme ich am schnellsten an mein Bier? Kann ich total klug handeln. Ja? Oder wie kann ich auf der Rajas, auf der leidenschaftlichen Ebene, wie kann ich, in einer bestimmten Rajas-Intelligenz bestimmte Musikformen zum Beispiel unterscheiden? Ja? So, also dafür, so, weil das heißt, das Wesentliche ist ja eigentlich, was zieht mich oder was ist mein Motiv dahinter? Oder? Welche Form meine Intelligenz annimmt oder wo ist dann die Intelligenz anwendet, sagen wir mal so, in dem Bereich, ist doch auch durch das Motiv gesteuert. oder das Motiv oder die Wahrnehmung, also dann durch das Ego. Wenn ich wird meine Intelligenz alles das suchen, möglichst, wie kann ich pfiffig meinen Körper irgendwie befriedigen.
Ja.
Wenn ich auf der leidenschaftlichen oder Rajas-Ebene bin, dann will ich versuchen, wie kann ich meinen feinstofflichen Körper oder meine Intelligenz durch interessante Bücher oder so befriedigen. Und auf der sattwischen Ebene
das tun, was für meine Seele gut ist.
Und dann aber auf der transzendentalen Ebene, wenn ich dann diese drei Gunas oder über transzendiert habe, was tue ich dann?
Dann ist alles, was ich tue, ist auf der transzendentalen Ebene. Das ist, was hier gesagt wird, wenn man Gott verehrt, verwirklicht hat und eine Verbindung mit ihm geschaffen hat, etabliert hat und auf diese Bühne, diese Ebene dann tätig ist, das ist transzendental. Aber auf der sattische Ebene, es ist immer noch keine feste Beziehung geschaffen worden, sondern einfach zu erkennen, dass ich reine spirituelle Seele bin und auf diese Ebene betätigt zu sein. Also was unterscheidet zwischen der sattvischen Ebene und der transzendentalen Ebene ist, dass in der transzendentalen Ebene ist der zusätzliche Kriterium, dass Gottes Dasein in den ganzen Kalkulation sozusagen.
Das heißt, also selbst wenn ich auf der seelischen Ebene bin, obwohl die Seele der transzendentale Kern ist, ist es trotzdem nur sattwisch.
Genau. Auf diese Ebene zu funktionieren. Das bedeutet, ich handle und ich bemühe mich, von einer weiteren Inkarnation zu befreien, dass ich keine weitere Inkarnation annehmen solle. Das bedeutet, alle meine Handlungen soll Karma frei sein. Frei von karmischer Reaktion. Aber nicht unbedingt transzendental.
Ich habe noch eine Frage, und zwar mit dem freien Willen. Also, der freie Wille bewegt sich ja immer innerhalb der drei Gunas. Und
wie meinst du? Oder?
Also, ich meine, der freie Wille, der mir so zur Verfügung steht, bewegt sich je nachdem, in welchem Guna ich mich befinde. Da habe ich so die Wahl.
Also, solange ich in dem materiellen Bewusstsein gefangen bin,
genau.
Dann ja, genau. Ja,
genau, solange ich halt jetzt so in diesem materiellen Bewusstsein gefangen bin. Aber untersteht dem freien Willen oder kann ich, oder liegt es in meiner Entscheidung auch zu sehen, ich möchte von einer Bewusstseinsebene in die andere kommen? Habe ich dazu diese Entscheidung oder ist das gar nicht in meiner Hand? Also wenn ich jetzt zum Beispiel
Entscheidung, ja. Entscheiden kann man natürlich. Und der Kriterium oder Voraussetzung natürlich ist, dass ich weiß, dass ich eine höhere Ebene, Bewusstseinsebene überhaupt gibt. Genau. Darüber bewusst zu werden, nur dann kann dieser Wunsch entstehen. Aber wenn ich das gar nicht wahrnehmen kann oder weiß, dass es eine höhere Bewusstsein gäbe, natürlich ein Wunsch wird das natürlich entstehen.
Kann ich das überhaupt wahrnehmen, wenn ich im Tamas lebe? Kann ich dann überhaupt wahrnehmen, dass es eine andere Bewusstseinsebene gibt?
Also alleine, von sich selbst alleine, ist es nicht möglich. Sogar in keiner Ebene ist es möglich, die weitere höhere Ebene wahrzunehmen alleine. Wenn ich in Tamas bin, kann ich nicht wahrnehmen, was das Rajas ist. Also kann, wahrnehmen bedeutet es wirklich verinnerlichen und spüren. Sehen oder tasten, aber das nicht, dass es Rajasic ist. Mein Bewusstsein, er kann das nicht, ich kann ein Stück Musik hören, sage ich mal, von klassischer Musik, die wirklich auf den Rajasic-Ebene ist. So jemand, der in der Tamasic-Ebene ist, hört es, ist aber gar nicht angetan von dem.
Geht
ihm
sogar noch aus dem Weg. Also
zum Beispiel.
Ja.
So, deswegen für diese Person, dies zu verstehen, braucht Erziehung. Erzogen zu werden und geschliffen zu werden. Erziehung ist es, weil ich meine, jeder, die inkarniert, ist in Unwissenheit und Illusion geboren. Jeder. Ohne, mit geringer Ausnahme. So daher ist es nur unsere Erziehung, was wir bekommen in Kindheit und weiter später, was uns von der Tamasic-Ebene erhebt zu dem Raja. Und dann, was der Universität uns geben kann oder Schule, Universität, ist nur uns in, auf der Ebene des Rajas zu erheben. Darüber, da braucht man wirklich Wissen. Wissen über die Seele. Philosophie.
Was heißt denn die aktiven Sinne?
Da sind zwei Arten, nein, ich erkläre das. Das sind zwei Arten von Sinnen. Insgesamt, wie, also gemäß der Bhagavad Gita gibt es 10 Sinne. 5, die sammelnde Sinn, Information sammelnden Sinnen. Die sind die 5, die wir hier kennen. Ja, die sammeln Information. Aber die sind nicht in der Lage, richtig etwas auszuführen, zu handeln. Können sie nicht handeln. Die handelnden Sinne sind die aktiven Sinne. Das sind 5 handelnde Sinne. Die Beine, die Hände, der Magen, der Anus und die Genitalien. Die sind die aktive Sinne.
Und die anderen sind so Geruchssinn, Geschmackssinn.
Genau, die sind dann, wie gesagt, Informationen sammelnden und daher teilweise auch passiv. Also durch diese andere Sinn können wir keine Handlungen ausführen. Das ist das Stichpunkt, das ist das Wichtige.
Die sind dann dem Geist näher, oder?
Genau. Weil deswegen ist das übergeordnet, also über die leblosen Materie, ist, weil die Materie wird durch diese aktiven Sinne in deinen Dienst gestellt, sozusagen. Also was bedeutet untergeordnet oder übergeordnet? Etwas, das untergeordnet ist, kann ich so ausbeuten, manipulieren, wie ich es will. Die meine Befehle folgen. Ja?
Die intuitive
Bitte?
Die Intuition.
Intuition ist ein Teil des Vernunft eigentlich.
Also gehört es zur Seele.
Bitte?
Es gehört zur Seele?
Nicht zur Seele, sondern zu den, das ist letztendlich Energie der Seele, aber in diese, wie gesagt, in unsere Inkarnation, in die Erscheinung als Mensch, Intuition ist ein Teil des Vernunft oder Intelligenz. Ein Teil.
Na, was ist denn das Sanskrit-Wort? Das ist Buddhi?
Intelligenz, ja, oder Vernunft ist Buddhi.
Also wenn die Intuition die Energie der Seele ist, ist es.
So ist Buddhi und Geist, alle sind in der Energie der Seele.
Aha, ich dachte, die Energie der Seele ist das Bewusstsein.
Genau, und die sind die drei verschiedenen Funktionen des Bewusstseins.
Aber naja, gut, Intelligenz und Vernunft, die wir jetzt gesehen haben, können ja auch ohne Bewusstsein funktionieren auf der sattlichen Ebene, nur dass der Körper eben an ihnen nachdenken wird.
Nein, nein, nein. Es ist folgendes. Bewusstsein ist eine Einheit. Es ist eine Einheit. Und je nachdem, wie diese Einheit sich funktioniert, haben wir diese verschiedenen Begriffe für den. Aber in den reinen, ursprünglichen, originalen Zustand ist Bewusstsein nur eine einzige Einheit. Gibt es nicht diese dreifache Funktionen. Die Funktionen als eine Einheit. Aber hier, wegen dem Identifizieren mit dem Körper und der Zeitweiligkeit, wo wir untergeordnet sind, beziehungsweise Dualität und die Dreischeinsweise, diese drei Funktionen scheint unabhängig voneinander zu sein, als selbstständige Funktion und ein selbstständiges Wesen. Aber sind nicht, aber.
Ich habe noch eine Frage, warum ist hier eigentlich das Ego ausgelassen? Das habe ich noch nicht verstanden. Hier wird plötzlich von der Seele gesprochen, die steht über der Intelligenz.
Ja.
Aber eigentlich wird hier, fehlt doch eigentlich noch das Ego, oder?
Ja, aber weißt du, hier ist wirklich in diese Vers, deswegen ist die Seele in Klammer. Mhm. Weil das ist nicht in den, in den Sanskrit-Vers erwähnt. Na? Es ist erwähnt als Saha. Es.
Das war dann
in der Vor-, genau. Also das bedeutet, es ist eine Fortsetzung, und daher hier muss man erkennen, dass wenn eine Seele gemeint ist, dann ist es auch den falschen Ego damit gemeint, weil diese Teilung ist nur dann von dem falschen Ego beherrscht oder da als Befehlsgeber. Ja. Aber der Seele und Ego ist gleich. Es ist wirklich keiner Unterschied. Ja.
Weil das materielle Bewusstsein ist halt jetzt ein Teil von
Ego. Genau. Es ist etwas verwirrend, weil, wie gesagt, das sind so viele Begriffe und weil wir sind auch mit bestimmten Definitionen, wie gesagt, man fixiert auf bestimmten Definitionen. Jetzt plötzlich in die Teil es erläutert zu haben, was sind die Funktionen, weil hier schließt eine ganz neue Dimension und diese Dimension heißt die drei Erscheinungsweise. Ja. Wo haben wir jeweils gelernt, dass Intelligenz kann in Unwissenheit funktionieren, in Leidenschaft oder damals Rajas und Sattva? Nein, Intelligenz ist Intelligenz. Vernunft ist Vernunft. Wie, warum machst du so eine große, also diese verschiedenen Unterschiede? Na, so, deswegen muss man wirklich Neues es definieren, erneut es definieren, so wie er das verstehen kann. Und besser den Begriffe so zu lassen, wie wir es gelernt haben, und nicht mit diesen Begriffen als Werkzeuge dies zu verstehen. Durch den Filter, den Definition, was wir gelernt haben, diese Erkenntnis oder Information zu achten, das ist dann verwirrend. Deswegen besser, ich glaube, an den Sanskrit-Begriffe zu behalten. Also mit den Sanskrit-Begriffen zu gehen. Geist heißt Manas. Buddhi ist Intelligenz oder Vernunft. Und Ahankar ist falsche Ego. Ekananga, du hattest doch eine Glossar.
Ja, es liegt draußen.
Weil wissen die, dass es eine Glossar gäbe?
Ich habe das noch nicht extra erwähnt. Nee.
Oh, fantastisch. Das hast du sehr gut getan.
Es gibt ein Glossar, ja.
Ja.
Ja. Diese Begriffe nochmal definiert.
Ja.
Das ist auch am Ende der Bhagavad Gita.
Ja, auch, aber nicht jeder hat eine Bhagavad Gita.
Und nicht alle Begriffe. Also, es ist schon ein bisschen noch ausführlich.
Ja.
Und gibt es denn dann im Sanskrit noch andere Begriffe für die? Jetzt Begriffe, wie du so nanntest, Mana, ich kann es mir ja nicht merken.
Mana, Manas. Manas heißt Geist.
Und für Vernunft. Je nachdem, auf welcher Bewusstseinsebene ich mich befinde, haben ja diese Begriffe dann doch eine unterschiedliche Bedeutung.
Nein, unterschiedliche Einsätze.
Einsätze, ja. Also Funktion, okay.
Funktion. Die Begriffe und der Hierarchie, alles bleibt das Gleiche, nur in Funktion ist dann. Auseinandergesetzt worden, dass man selbst genau schätzen kann, selbst bewerten kann, wo sind wir stehen geblieben in unserer Bewusstsein-Evolution. Ja? So, dass wir, also jede Inkarnation, dass wir als Menschen geboren sind, ausgestattet mit Vernunft. Und Vernunft hat noch eine zusätzliche Funktion, die wir gar nicht heute erwähnt haben, die ganz wichtig ist. Und zwar das Unterscheidungsvermögen. Unterscheidungsvermögen ist eine Funktion des Vernunftes. Der Vernunft. Das ist eine zusätzliche Funktion. Gibt es so viele? Komm, nach mitten. Auf einmal soll man den keinen Stau schaffen, stockende Stau im Geist, sondern ganz locker die fließen lassen, ja, die Information. So, dass wir genau wissen, wie weit wir noch entwickeln sollen. Deswegen diese Detail. Es ist wichtig. Und das ganze Absicht von dem Gita ist, man soll diese wunderschöne Chance, ein menschliches Leben bekommen zu haben, nicht umsonst vergeuden. Weil in jede Lebensform ist alles vorhanden. Essen, genießen, nach deren Art. Wir können nicht, wir mögen nicht so zu genießen, wie ein Schwein sich vergnügt. Das wollen wir nicht. Aber das Schwein ist total zufrieden in deren Genuss. Absolut. Wenn du ein Schwein schlachten willst, er wird es bis zum Tod und letzten Atem dagegen wehren, weil er mag sein Leben und Körper so sehr. Bitte?
Noch mehr als die unbewussten Menschen?
Ach, natürlich. Absolut.
Ja, es ist ja noch unbewusster und umso mehr mag es.
Er hat nicht den Mittel, vielfältig seine Unzufriedenheit und Unglück zu äußern wie ein Mensch. Ein Mensch wird den Tod gegen den Tod viele Wege finden, zu entkommen, weil eine menschliche Lebensform durch den Vernunft hat einen Zugang zu einer Vielfältigkeit, das ein niedriger Lebenswesen nicht hat. Aber die Entschlossenheit und die Kraft, das ist gleich. Denn Kraft, mit welchem ein Mann gegen Tod sich wehren will, ein Schwein wird das genau das gleiche Kraft haben. Und nicht nur ein Schwein, eine Fliege auch. Keiner möchte den Körper aufgeben.
Ich
habe das nicht richtig verstanden.
Also ich denke,
Beim ersten Mal Geist setze ich Geist mit sammelnde Sinne zusammen.
Zusammen bedeutet?
Ich denke das gleichzeitig. Beim ersten Mal setze ich Intelligenz mit Verstand gleichzeitig. Und dann beim zweiten Mal Geist denke ich mir den Geist höher. Und beim zweiten Mal Intelligenz denke ich mir die Intelligenz höher und in der Nähe der Seele. Dass ich die Bewegung, die in dem Vers drin ist, mitmache mit den Gedanken.
Ganz ehrlich gesagt, könnte ich das, vielleicht könnte man jemandem das etwas erläutern. Nein, aber ich möchte ganz gerne verstehen, was du meinst. Also
wenn Geist das erste Mal vorkommt, würde ich...
Wie meinst du vorkommt? Wo vorkommt?
In den Vers,
okay.
Also niedriger ansetzen, nämlich in Verbindung mit den sammelnden Sinnen.
Ja.
Und die Intelligenz, wenn sie das erste Mal vorkommt, würde ich auch niedriger ansetzen, nämlich in Verbindung mit dem Verstand.
Wieso? Warum das? Das ist, was ich nicht verstehe.
Damit ich die Stufen mitdenken kann, weil die Begriffe sind ja gleich. Und ich... Oder...
Also es kommt die Materie, dann die Sinne, ja, okay, dann der Geist, dann die Intelligenz und dann steht die Seele. Verschiedene Stufen.
Ja, aber ich kann ja zwei mentale Ebenen denken und zwei geistige Ebenen, oder nicht? Naja, also...
Also du möchtest eigentlich jede Stufe noch um eine Stufe erhöhen, oder?
Haben.
So dass letztendlich die Intelligenz...
Die Steigerung haben, wenn die Begriffe wieder vorkommen.
So dass die Intelligenz am Ende mit der Seele gleich ist, oder?
Fast gleich, ja. Also ich näher an der Seele dran ist als beim ersten Mal. So,
nee, das bleibt ja trotzdem so. Das ist ja nur, in welchem Zustand du dich befindest. Wenn die Seele rein ist und unbedeckt, dann ist die Intelligenz auch rein und der Geist auch. Mhm. Und wenn das, sag mal, wenn wir bedeckt sind, dann ist die Intelligenz entweder im Tamagon, also in Leidenschaft oder in Unwissenheit oder in Tugend, je nachdem, wo wir uns befinden, und dann jeweils auch der Geist.
Aber vielleicht kann man so sagen, also je bewusster ich mir selbst bin, beziehungsweise meiner Seele, desto besser funktioniert diese Hierarchie.
Nochmal?
Je bewusster ich mir meiner selbst bin, meiner Seele, desto besser funktioniert die Hierarchie.
Besser funktioniert die Hierarchie?
Ja, desto...
Okay, gut, also in der materiellen Welt, okay. Weil währenddessen ich hier bin, wenn ich dann Seele erkenne, dann funktioniert diese Hierarchie besser, ja.
Ist es das vielleicht, was du am Ende damit sagen wolltest?
Also,
nein.
Nein, ich wollte was anderes sagen.
Sie wollte das, was ich habe, aber das passt nicht zu dem.
Ja, okay.
Ja. Ja.
Du hättest gerne die Form anders so, dass in der Form auch deutlich wird, die Steigerung der Ebenen. Mich stört es, dass immer wieder in der Sprache um eine Ebene zurückgegangen wird. Ist es das?
Nein.
Nein. Wie kommt es vor, wie so ein Musikstück? Kann das sein, dass du was mit Musik zu tun hast? Dass du in der Sprache auch die Musik irgendwie suchst und die Höhe, die dann so entstehen kann? Also das fiel mir gerade so ein.
Wow.
Nee, ist nicht so. Ja, ich denke, man kann was damit machen. Ja, naja, gut.
Ja, einen guten Versuch, aber leider müssen wir auf eine spätere Zeit verschieben.
Ja.
Kannst du noch was dazu sagen? Mal angenommen, wir würden in so einem Bewusstsein.
mein Handeln. Ja? Dass die Seele dann die primäre Stelle einnimmt, dann die Intelligenz kommt und die Intelligenz den Geist beeinflusst und so weiter. Also was, kannst du mal was dazu sagen, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das praktisch für den Alltag oder für das Leben?
Diese Hierarchie.
Wenn wirklich, ja.
Dann bedeutet, dass unsere Funktion als Mensch, als spirituelle Seele, die den ursprüngliche Identität erkennt hat, erstmal hört auf, mit dem Körper als das einzige Identität zu identifizieren. Ne? Der Körper hat bestimmte Notwendigkeit. Diese Notwendigkeit, wenn zufriedengestellt wird, dann der Körper hat keine andere Funktion, außer meine Seele meine Seele zu beachten. Und mein seelische Neigungen und Tendenzen, Natur nachzugehen. Denn alle diese Funktion hilft, die Seelennatur einfach zu erleben. Soweit es möglich ist, unter den Bedingtheiten, wo wir leben. Also trotzdem, wir leben in Dualität. Und der Körper funktioniert auch unter der Einfluss des Dualität. Dass diese angegeben und akzeptiert, alle die Körperfunktionen kann dann die Natur der Seele nachgehen, der Seele. Und dann auch am Leben ist man eine befreite Seele. Ist befreit, kann man sagen. Das ist das Befreien. Oder einige haben gesagt, zum Beispiel in dem buddhistischen Weg, sagen sie Erleuchtung, erleuchtet. Oder vielleicht in dem Christentum werden sie sagen, dass sie Sanktheit erlangt haben.
Heiligkeit.
Eine Heiligkeit.
Und es bedeutet automatisch, dass ich dann Kontrolle über meinen Geist habe und Kontrolle über meine Sinne.
Genau. Kontrolle über meinen Geist, Kontrolle über meine Vernunft.
Also letztendlich eine höhere Bewusstseinsform.
Ja.
Mehr Bewusstsein.
Ja.
Ich denke, das ist doch auch das Ziel oder der Zweck der Evolution.
Zweck der Evolution, ja. Genau.
Von Leben zu Leben bewusster zu werden.
Man kann auch in einem Leben es schaffen.
Nicht schaffen, ja.
Doch.
Ja, ja. Auch in einem, ja, auf jeden Fall, ja.
Ja. Man braucht nicht immer auf den Nächsten zu warten, weil man weiß nie, ob wir schaffen, nochmal zwei Beine und zwei Hände zu bekommen.
Aber die Methode, also dieses, das umzusetzen, dieses Wissen umzusetzen, also die Methode ist in dem Sinne dann, ja, Meditation und...
Bitte?
Wie sieht die Methode aus? Um das
Methode für was?
Um diesen Vers zu verinnerlichen, also auch das wirklich leben zu können. Weil es ist ja ziemlich schwer, also ich meine, da steht zwar, Der Geist steht über den Sinn, aber es ist schon schwer genug, das umzusetzen, weil uns die Sinne ja immer wieder davonlaufen. Und es müsste ja dann irgendwie eine Methode auch geben, wie ich lerne, den Geist
zu beherrschen. Ja, das Vorgang ist eigentlich Yoga. Zum Beispiel gemäß der Bhagavad Gita, es ist ein Yoga-System, der 8-stufige Yoga-System. Also wenn man jetzt nur den Geist beherrschen möchte. Weil letztendlich Yoga, das endgültige Ziel Yogas ist das Geistesbeherrschung und nicht die körperliche Funktion zu verbessern. Das ist sekundär, das ist gar nicht ein Ziel.
Also es ist gut, die Intelligenz mit dem richtigen Wissen sozusagen zu füttern, dass man dem falschen Ego dann, sag ich mal, entkommen kann. Also wenn man die Intelligenz mit dem richtigen Wissen speist,
ja,
dass man dann das Unterscheidungsvermögen hat, wo befinde ich mich jetzt? Ist es jetzt falsches Ego oder richtiges Ego? Oder wie komme ich zu der Unterscheidung?
Wie komme ich zu?
Zu der Unterscheidung falsches Ego.
Durch richtiges Wissen, ja, natürlich.
Richtiges,
ja.
Wissen.
Ja. Es ist deswegen, es ist nur einzig das richtige Wissen, die uns dann zum Befreiung führen. Also geistiges Beherrschung, Befreiung, alles kommt durch richtiges Wissen.
Das geht immer nur über die Vernunft sozusagen.
ja, genau.
Die entscheidet dann auch richtiges Ego oder falsches Ego. Also
ja.
Dadurch wird es sozusagen,
ja,
entwickelt.
Nochmal?
Die Seele steht sogar noch über der Intelligenz, dann ist die Intelligenz ja doch sehr angesehen.
Mhm. Ja, mhm. Weil meistens denken, da gibt es nicht Höheres als Intelligenz. Mhm. Na, das ist, wir sind bemüht, unsere Intelligenz zu schleifen und zu erziehen, zu ausbilden, das ist alles Intelligenz. Mhm. Und wenn einer intelligent ist, dann ist der, hat den Gipfel erreicht, sozusagen von Entwicklung, von geistiger Entwicklung.
Ich frage mich, wo da die bedingungslose Liebe steht.
Die Liebe kommt, wirkliche Liebe kommt sehr spät, weil solange da ist diese materielle Verschmutzung, ist das Liebe verzerrt auch. Weil, wie gesagt, dann auch, Liebe ist eine Emotion. So, je nachdem, welche Erscheinungsweise derzeitig uns beeinflusst, ist meine Liebe auch so gestaltet. Ist meine Liebe auch genau auf diese Qualität.
Bedingungslos wird sie erst?
Bedingungslos wird erst, wenn ich frei von einer Bedingtheit bin.
Auf der transzendentalen Ebene.
Genau. Genau.
Kann man denn hier in dieser Welt auf der transzendentalen Ebene leben?
Ja.
Du musst dir keine Sorgen machen, wenn du Transzendenz.
Kann man wohl. Und man soll sich auf jeden Fall mit seiner ganzen Lebensenergie versuchen.
Ja, ich denke ja immer, hier geht es nicht, ich muss woanders hin.
Hier und jetzt geht es, hier und jetzt.
Ja, okay.
Es geht nur darum, wo du nicht bist. Bedingungslos bedeutet, dass ich nichts dafür haben will. Und wenn ich in dem Zustand, sondern dass ich einfach gebe, wenn ich in dem Zustand bin, das kann ich nicht, solange ich noch irgendwie ein verschmutztes Ego habe oder noch irgendwie ein materielles Ego habe, weil ich das immer wieder auf mich selbst beziehe, oder? Mhm.
Genau. Weil eigentlich der Unterschied ist, das sind zwei Worte benutzt. Also hier ist auch Kam. Kam bedeutet Hoffnung, Erwartung. Ja. Und auch Selbstverherrlichung. Das ist Kam. Und das Sanskrit-Wort für Liebe ist Prema. Und Prema ist genau das ganze Vorgehen ist umgekehrt. Nicht für mich. Weil meine richtige Freude durch Liebe, das ich spüren möchte, kommt nur durch den Person, die ich liebe. Ja, wenn du das auf der materiellen Ebene nennst, das geht nicht. Wir reden von bedingungsloser Liebe. Dann gibt es nicht auf der materiellen Ebene bedingungslose Liebe. Nur auf der spirituellen Ebene gibt es.
Ist es denn gut, dass es diese Unmengen von Liebesfilmen und so weiter gibt? Oder behindert das eher so die Entwicklung der Menschen?
Ich weiß nicht, ob es behindert, aber zwei Fakten sind absolut sicher. Geldverlust und Zeitverlust.
Ja, aber immerhin ist ja der Begriff Liebe ist ja immer, der ist ja präsent. Also das könnte man ja vielleicht auch positiv sehen. Auch wenn es ein verzerrter Begriff ist, aber ja, ich weiß es auch nicht.
Ja, aber wie gesagt, ich habe oft das erwähnt, also das Liebe, was wir bezeichnen als Liebe, ist mehr, wie gesagt, Selbstverherrlichung. Ich suche jemanden, dessen mich liebt. Ich möchte nicht lieben. Ich bin viel zu viel ehrgeizig. Geizhalsig. Nicht ehrgeizig. Geizhalsig. Um jemanden zu lieben. Viel zu viel. Und deswegen kann man das nicht als Liebe bezeichnen. Liebe voraussetzt, dass ich was gebe, um in Person Freude zu schaffen. Das ist Liebe. Das ist die Definition von Liebe.
Ja, Liebe muss immer zuerst gegeben werden.
Bevor man es einfordert.
Warum? warum muss das erst angegeben werden? Warum? Warum denkst du das?
Aus meiner Erfahrung spricht
das. Nee, nee, aber da muss doch ein Grund sein. Wenn du das sagst, das ist okay, das bestreite ich nicht. Aber wie bist du zu dieser Schlussfolgerung gelangt?
Weil es eben sonst nicht die bedingungslose Liebe wird, weil ich ansonsten die Liebe eben nur ja, nutze quasi, um selbst geliebt zu werden.
Gut, aber das wirklich, das, die Antwort ist, weil es ist in unserer Natur zu lieben. Das ist unsere Natur. Deswegen muss man erst lieben. Es ist nicht umgekehrt. Obwohl wir es erwarten durch unsere falsche Erziehung, dass jeder mich liebt, eigentlich von Natur wollen wir lieben. Das ist, weil wenn wir erwarten, dass jeder mich liebt, dann ist es schon in meinen Gedanken vorhanden, dass sie lieben kann. Und ich bin genau wie die anderen, dann kann ich auch lieben. Verstehst du?
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber es ist dann irgendwie umgekehrt. Ne?
Wenn ich weiß, dass ich kann Liebe bekommen von anderen Personen, dann soll ich auch wissen, dass ich bin auch in der Lage zu lieben.
Ja.
Und wenn meine Erwartung ist, bedingungslose Liebe von den anderen, dann habe ich auch diese gleiche Fähigkeit.
Ja, sonst könnte ich sie nicht von anderen.
Genau. Also sogar in einem Tag können wir mehrmals hin und her, wie ein Ping-Pong-Bällchen, hin und her. Ein Tag ist auch verschiedene. Die Tageszeit ist verschiedene Erscheinungsweise, Einflüsse ist untergeordnet. Frühmorgens, eineinhalb Stunden etwa vor dem Morgenrot, ist sattwig. Und deswegen ist es das beste Zeit zu meditieren. Und dann steigt nach und nach die Einfluss des Rajas. Und deswegen diese Zeit ist gut für körperliche Aktivitäten. Beruf und Geschäft zu treiben und auch Essen, dass wir besser verdauen kann dadurch auch. Ja, diese Zeit. Und dann Abend steigt den Tamas Einfluss mehr und mehr. Und Schlaf ist tief Tamas.
Schlaf ist tief Tamas?
Ja.
Wie ist das zu verstehen? Ich dachte jetzt eher so, also morgens herrscht die sattwische Ebene, weil ich dann nämlich Kontakt hatte im Schlaf, in den Träumen zu meiner Seele. Und in der Tat ist es
auch wer sagt, dass du hast Kontakte mit deiner Seele im Schlaf?
Ich nehme mir vor, auf meine Träume zu herrschen und ich habe festgestellt, das, was mich morgens als erstes in Gedanken beschäftigt, hängt von dem ab, was ich geträumt habe.
Denn deine Seele ist eine sehr lustige Seele, weil er versucht immer, dich zu erschrecken durch Albträume. Also oft. Oder sehr. Oder wäre gewesen. Aber trotzdem, warum kommt dann überhaupt Albträume? Wenn es von der Seele ist.
Albträume habe ich nicht.
Aber du bist nicht der einzige Wesen hier, mein Lieber.
Sind
so viele Leute, die haben Albträume.
Ich habe jetzt nicht verstanden, warum ist was der Traum tamasisch, tief tamasisch oder wie war das?
Schlaf ist tamasik, ja. Weil da verliert man allerlei Erkenntnis und Wahrnehmung von seiner eigenen Dasein. Weiß man gar nicht, ob man existiert oder nicht. Mhm. Und deswegen ist es damals, wenn ich mal nicht mal weiß, ob ich existiere.
Ja. Es gibt ja auch verschiedene Schlafphasen.
Das mag sein. Und da gibt es auch Träume, auch verschiedene Träume, je nachdem, wie entwickelt eine Person ist. Einer, der auf der sattvischen Ebene ist, träumt auch, aber seine Träume sind Offenbarungen. Also, es ist nicht immer das, aber ja. Schlaf.
Meine Träume retten mich.
Wunderbar.
Kann ich sagen.
Glauben.
Was ich jetzt durchgemacht habe, ist, ohne meine Träume wäre ich verrückt, wahnsinnig. Ich könnte in die Klapse gehen.
Wunderbar.
Sag mal, war nochmal das eine, was die Träume angeht oder Schlaf angeht, wenn jemand mal so selbstverwirklicht ist, ja, auf der seelischen Ebene ist oder eine befreite Seele, von der du vorhin gesprochen hast, oder eine erleuchtete Person, die schlafen doch kaum mehr, oder?
Das auch, zusätzlich, genau.
Oder sind in so einem Halbschlaf? Oder so.
Also, ja. Einige, die wirklich sehr, sehr, sage ich mal, spirituell fortgeschritten ist, braucht keinen Schlaf. Das habe ich erlebt selbst. Nicht nur einmal, mehrmals. Also mit verschiedenen Personen auch. Das ist wirklich, weil deren Bewusstsein ist so, auf einer sattvischen Ebene, beziehungsweise darüber hinaus in den Tanzen, spirituelle Ebene, dass sie brauchen den Schlaf nicht. Was ist Schlaf? Warum braucht man Schlaf? Es ist, weil da sind so viele Eindrücke auf den Geist. Der Geist wird bombardiert von so blitzschnellen Eindrücken. Einige nehmen wir mit unserem Wachzustand, mit dem Wachbewusstsein wahr. Andere, die peripheral sind, nehmen wir gar nicht wahr. Und dazu sind so viele von diesen Eindrücken Katalysator, die tief in den verwurzelten Eindrücke in den Unterbewusstsein aktiviert. Dann kommt nochmal so viele Dinge, Eindrücke und Emotionen hoch. Und da ist so eine glühende, überkochende Topf von Eindrücke, dass es ist, der Geist ist überfordert. Und um in den nächsten Tag mit einem frischen Geist und Funktionsfähigkeit reinzugehen, braucht den Geist totales schlummernden Zustand. Dass die Eindrücke einfach und diese meistens, wir erinnern unsere Träume nicht, aber meistens sind diese Eindrücke vom Träume dann tauchen auf. Und wenn wir dann aufwachen, haben wir überhaupt keine Erinnerung von denen. Aber Schlaf haben auch verschiedene Tiefe. In tiefste Schlaf, da haben wir keine Träume, die wir später erinnern können. Der Geist ist ständig am Arbeit. Geist hört nie auf, auch im Tiefschlaf, zu funktionieren. Ja. Nur die Impulse, die elektronischen Impulse in den Geist sind viel verringert und wenig. Wogegen im Traumzustand, wo wir Träume erinnern, ist das wirklich Halbschlaf. Es ist kein Tiefschlaf da. So, deswegen ist es wichtig, dass wir schlafen. Aber einer, der völlig selbstbewusst ist, beziehungsweise gottesbewusst ist, braucht keinen Schlaf. Weil seiner, der lässt die Eindrücke, um drum gar nicht reinzudrängen, und auch alle, deine ganzen Unterbewusstsein ist transparent. Den ganzen Schlamm, die gelagert ist von so viele hunderte von Geburten, sind schon hoch und verbrannt und weg. Transparent. Also er besitzt eine reine Bewusstsein. Ja.
Er hat weniger mit sich rumzuschleppen. Weniger Last mit sich rumzuschleppen.
Außer dem, dass wir auf den tue mit unserem Verlangen für Wissen und Begleitung.
Ja. Man müsste so eine Person nicht auch immer gesund sein? Also, dass kein körperliches Leiden haben?
Nein, das ist nicht gesagt. Der Körper muss alt werden, wird krank und muss sterben. Das ist das Körperfunktion. Aber den Körper und, die Seele sind gar nicht verwandt. So was auf der seelischen Ebene abläuft, muss nicht sofort auf der körperlichen Ebene spiegeln. Obwohl gibt Yogis, die durch eine bestimmte yogische Vollkommenheit oder Kraft, die heißt Kaya Kalpa, kann den Körper Hunderttausende von Jahren jung halten.
Hunderttausende?
Ja, sie sterben nicht. Sie kann dem Tod entkommen. Aber das ist durch eine Yoga ganz, einen geheimen Weg in Yoga kann man machen. Aber trotzdem, dadurch wird die Seele nicht befreit. Mhm. Und deswegen, den Bhagavad Gita sagt, geh nicht diesen mühsamen Weg, nur so viele Hunderttausende von Jahren einen jungen Körper zu besitzen, wofür dann? Du machst das Gleiche mit dem Körper, was du immer gemacht hast. Lass du nicht Neues was schaffen. Besser, nie wieder geboren zu werden. Das ist ein wirkliches Ziel, wofür man sich bemühen soll.
Das ja. Gilt ja grundsätzlich für alle.
Also, ja, für alle ist das Einfluss da, aber man kann es auch entkommen durch ein höheres Bewusstseinsniveau. Das ist möglich.
Also das muss einen jetzt nicht so dermaßen beeinflussen. Also mir fällt jetzt auch nur ein, dass ich oft eher erst abends aktiver werde und morgens lange schlafe. Und inwiefern das mich also einfach nur diese Tatsache schon beeinflusst.
Gut, also deine Aktivitäten sind letztendlich, welche Aktivitäten meinst du?
Naja, also ich kann zum Beispiel, ich lese auch abends gern oder lerne abends, also egal was es auch ist, was man jetzt eigentlich, das weiß ich ja auch, sagt man ja, dass man morgens besser lernen kann und dass man dann einfach leistungsfähiger ist und so weiter. Aber ja, das ist irgendwie schon immer so was schlimmer gewesen, dass ich gerne abends halt lese und mich mit
ja, gut, bin. Aber okay, das ist möglich, aber es ist natürlich der Widerstand zu lernen von der Energie um mich ist stärker, als wenn ich das früh morgens das machen würde.
Das macht sich schon schwerer, also es beeinflusst das schon.
Ja.
Das ist dann im Grunde jetzt, wie bei mir jetzt, einfach eine Gewöhnungssache, weil ich es
irgendwie schon... Das sind so viele Faktoren, die einen Widerstand schaffen kann. Die Eindrücke von dem ganzen Tag. Mein Körper ist auch etwas müde geworden nach dem ganzen Tag. Und natürlich das Geist ist auch voll beladen mit so vielen Gedanken, dies und jenes. Und den Geist dann zu befreien, dass ich auf den meiner Lesung, was da steht, verstehen kann, weil wenn man, natürlich hängt von welche, was für eine Literatur ich lese, wenn es ein Roman ist, dann ist es egal. Aber wenn das ist etwas mehr denkprovozierende Lesematerial ist, dann bedeutet, muss ich zwischen den Zeilen lesen können. Und das kann ich nicht. So leicht oder auch nicht. Da muss man nochmal das lesen, um es das besser zu verstehen. Auf jeden Fall, die Unterstützung ist nicht da, sondern der Widerstand ist stark.
Also ist, das gilt einfach für alles. Ist jetzt nicht, was man ja dann manchmal so hört oder man sich vielleicht dann selber irgendwie gern damit beruhigt. Man ist halt ein Abendmensch-Typ und kein Morgentyp oder so. Also das gilt im Grunde das, was du gesagt hast, für alle. Da gibt es jetzt nicht Leute,
also
die es besser abends könnten als morgen.
Eigentlich, abends ist gut für tamasik Sache zu machen.
Ja.
Das ist aber gut.
Es gibt doch auch, also ich denke, da sind die Menschen doch etwas verschieden. Es gibt viele Künstler gerade, die abends noch eine kreative Phase haben und plötzlich entstehen die genialsten Gedanken abends um 11 zum Beispiel. Da entspringen noch fantastische Sachen. Die können morgens nicht entstehen. Gut, morgens schläft meistens.
Ja, aber
dann vielleicht
ja, ein Künstler, wenn du meinst, ein Künstler wie auf dem Leinwandkünstler,
zum Beispiel,
ist gerade braucht er nicht viel zu verstehen oder denken. Er braucht alles von den Innen heraus, den Emotionen und so weiter. Und da braucht man nicht viel mit dem Verstand oder Vernunft zu tun.
Und das ist auch unterschiedlich, oder? Also je nachdem, unter welchem Einfluss der jeweilige Künstler ist. Also Künstler, die sind total unter Einfluss von Tamas und andere unter Rajas und andere eher sattvisch.
Mhm.
Also wie in der Musik auch. Und
ja.
Das wäre auch interessant zu sehen, welche Musik wird wann komponiert eher oder in welchen Zusammenhängen.
Ja.
Also, da gibt es schon Unterschiede.
Mhm.